Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. So machen wir das hier aber nicht. Und darum geht's heute. Wie Sie internationale Vertriebsprojekte richtig angehen und wie natürlich kulturelles Feingefühl Ihre Projekte retten kann. Darum geht's heute hier bei einer neuen Episode von Technischer Vertrieb International. Willkommen! Heute geht es um eine Erfahrung, die fast jeder macht, der im internationalen Vertrieb arbeitet. Den Satz, so machen wir das hier aber nicht. Wenn Sie das hören, sollten Sie aufhorchen. Denn dieser Satz kann entweder eine freundliche Einladung sein, mehr über die lokale Kultur zu lernen, oder der stille Anfang vom Ende eines Projekts. Ja, vor vielen Jahren war ich in Dubai unterwegs, bin ich immer noch, aber das, was ich Ihnen jetzt erzähle, das spielte vor etlichen Jahren und war eingeladen zu einer Projektvorstellung. Ah ja, unser Produkt, technischer Hochwasserschutz, hochautomatisierte Barrieren, die in zum Beispiel Hausgebäudeeingängen eingebaut werden, entweder automatisiert oder von Hand, das können auch Türen und Toren sein, aber mit der entsprechenden Dichtungssystem. Also technischer Hochwasserschutz, Top-Qualität, made in Germany, perfekt vorbereitet, jede Norm erfüllt. Ich war richtig stolz auf unsere Präsentation und die Folien waren sauber, klare Daten, null Fehler. Und nach der Präsentation lächelte der Kunde höflich und nickte zustimmend und sagte, very interesting, but that's not how we do it here. Zack. Im ersten Moment dachte ich, wie bitte? Alles korrekt, alles sauber, alles auf den Punkt gebracht und trotzdem kein Fortschritt. Aber genau das war der Fehler. Ich hatte gedacht, deutsche Präzision sei überall das Maß der Dinge. Dass Qualität sich von selbst verkauft. Nur in Dubai, diesem Beispiel, zählt zuerst Vertrauen, nicht Technik. Auch dort gibt es Nuancen. Ich weiß, bevor jetzt jemand gleich aufschreit und sagt, oh, das stimmt doch so alles gar nicht. Wir haben aber diese und jene Erfahrung. Ich rede jetzt mal von diesem Beispiel. Und ja, es gibt immer Abstufungen. Es ist ja auch nur ein Baustein aus dem technischen Vertrieb, einer. Also, in Dubai zählt zuerst Vertrauen, nicht Technik, habe ich gesagt. Im arabischen Raum, und das gilt für viele Regionen, wird Geschäft nicht auf Basis von Fakten gemacht. Also jetzt können Sie mal nach Südamerika, Mittelamerika reinhorchen und Sie können mal nach Südostasien reinhorchen und Sie können auch mal nach Japan reinhorchen. Ja, da dauert übrigens alles noch viel, viel länger. Wenn Sie dort mit einem neuen Produkt kommen, dann reden Sie nicht über Wochen und Monate, dann reden Sie über Jahre und mitunter haben Sie zweistellige Jahreszahlen, bis sie dort in den Markt eingeführt sind. Gut, aber wir sind jetzt hier zurück nach Dubai im arabischen Raum und da gilt, dass das Geschäft auf Basis von Beziehungen gemacht wird und manchmal dauert es Wochen oder Monate, bis der erste Auftrag zustande kommt. Nicht, weil Ihr Produkt schlecht ist, sondern weil man sich erst sicher sein will, dass Sie als Person vertrauenswürdig sind. Und nochmal, es hängt wirklich davon ab, was Sie tun. Wenn Sie in einem mittleren Management hängen mit Ihrem Produkt, wo Sie selber ausländische Angestellte, Leute haben, Mitarbeiter haben, die dann beispielsweise im Engineering oder im Einkauf arbeiten, das sind sehr häufig Inder oder Libanesen, dann sieht das wieder ganz anders aus, weil deren erste Idee und Anforderung ist, einfach erstmal ein Angebot zu bekommen, egal was da drin steht. Ja? Aber irgendwann geht das ja weiter und es hängt nochmal ganz davon ab, was Sie verkaufen. Wenn Sie Sicherheitstechnik zur Feuerbekämpfung für Flughäfen verkaufen, dann sind Sie auf einem ganz anderen Diskussionslevel. Das heißt, Sie reden auch mit ganz anderen Leuten und Sie werden auf kurz oder lang mit den richtigen Entscheidern natürlich zusammenkommen und dann müssen Sie dann hilft es sehr, wenn Sie dort entsprechende Beziehungen haben. Also, es geht darum, dass Sie als Person vertrauenswürdig sind. Und ein kurzes Beispiel noch. Ein befreundeter Kollege in Saudi-Arabien, der erzählte mir einmal, sein erstes Projekt dort dauerte 18 Monate von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Bestellung. 18 Monate voller Kaffee trinken, Familienbesuche, Smalltalk, bevor überhaupt über Preise gesprochen wurde. Und ich möchte Ihnen etwas sagen an der Stelle und das mag Sie vielleicht schockieren. Das ist richtig schnell. Und jeder, der im Ausland ansässig ist, ich bin ja auch Philippine Resident und war auch einen Großteil der Pandemie war ich auf den Philippinen bei meinem Unternehmen. Wir haben uns da eingeigelt sozusagen und weitergearbeitet. Wer dort ansässig ist in diesen Ländern, der weiß, wie lange das alles dauert, bis sie ihre Netzwerke aufgebaut haben. Das kriegen sie nicht in 1, 2, 3 Jahren hin. Das ist unmöglich. Und jetzt denken Sie mal nach, gucken sich das mal von der anderen Seite an. Wie lange wird es wohl dauern, wenn Sie beispielsweise ein Schweizer sind und ein chinesisches Unternehmen möchte in der Schweiz Fuß fassen? Wie lange dauert das, bis diese ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ausländische Unternehmen, akzeptiert und aufgenommen ist? Das gilt für Österreich genauso. Wenn da ein ausländisches Unternehmen aus Japan kurz nach Wien kommt, dann dauert das auch entsprechend lange. Ja, da wird es viele Monate voller Kaffee trinken, Familienbesuche, Smalltalk und was auch immer geben, bevor überhaupt über Preise gesprochen wird. Ja, was habe ich daraus gelernt? Wie gesagt, die Geschichte ist ja nun schon etwas her. Und das war ja so neu auch nicht. Ja, ich habe das jetzt ein kleines bisschen ausgeschmückt, weil natürlich, wer mich kennt, der weiß, dass ich ja nie voll auf Technik abziele, weil das manchmal gar nicht ja ausreichend ist. Aber gleichwohl, wenn Sie eine Produktvorstellung haben und Sie werden eingeladen von jemandem, der wirklich interessiert ist an Ihrem Produkt, dann ist das natürlich erstmal eine tolle Sache. Also jetzt müssen Sie als allererstes mal ja was über das Produkt auch erzählen. Ich mache das immer so, dass ich Brücken schlage auch zu mir natürlich selbst, zu meiner Geschichte. Ich versuche Gemeinsamkeiten herzustellen. Ja, das geht natürlich sehr gut, wenn man weiß, dass dort unter den Zuhörern viele Ingenieure sind. Dann kann man auch mal die Frage stellen, wo der eine oder andere studiert hat. Das Problem dabei ist nur, dass dieser Smalltalk unendlich Zeit kostet. Und gerade in solchen Meetings dann Leute kommen und gehen und sie noch gar nicht wissen, wer in welcher Hierarchie wo steht. Das macht's also später. Aber das ist nicht heute das Thema. Was ich hieraus gelernt habe, weil hier geht's ja jetzt heute darum, so machen wir das hier aber nicht. Ja, nämlich dieses rein mit der Technik gehen und dann auf den Punkt kommen und logisch abschätzen. Das war noch ein freundlicher Hinweis, weil oftmals laufen da die Sachen ganz anders. Da wird erstmal irgendwas geschossen, also geschossen, ein Angebot geschossen sozusagen, erarbeitet. Dann liegt irgendwas auf dem Tisch und dann diskutieren irgendwelche Leute darüber, die kennen sie gar nicht, lernen sie vielleicht auch nie kennen und jeder gibt dann irgendwie seinen Senf dazu und sie haben natürlich ein großes Problem, dass keiner sein Gesicht verlieren möchte. Also hier bei uns in Deutschland ist das ja durchaus üblich, dass dann ruhig auch vor versammelter Mannschaft Sachen korrigiert werden, ohne dass man jetzt einen komplett in den Senkel stellt, was auch passiert. Passiert auch bei den Amerikanern, da ganz besonders. Das ist alles viel ruppiger. Ja, das wird Ihnen im arabischen Raum und auch in Südostasien und in Fernost so nicht passieren. Das heißt, die Leute werden sich zurücknehmen, dann werden nämlich diese Fragen nicht gestellt, wo sie erwarten, dass sie jetzt gestellt werden, die technischen Fragen zum Beispiel. Und sie wundern sich und denken, keiner ist richtig interessiert. Also wie ich das in Dubai und dann natürlich später in Katar und in Saudi-Arabien und Vietnam gelernt habe, ist zuerst Beziehung, dann Produkt. Ja, aber das Produkt öffnet natürlich erstmal das Gespräch. Ja, also damit fängt es ja meistens an. Und dann hören Sie zu und dann reden Sie. Was auch manchmal nicht ganz einfach ist, wenn Sie, das ist mir vor 2 Tagen, als ich das hier heute aufnehme, heute ist ein schöner Samstag, die Sonne scheint, ich bin in meinem Tonstudio hier im Taunus in Deutschland und hatte schon mein erstes Gespräch heute mit den Philippinen gehabt und vorgestern am Donnerstag hatte ich ein Meeting mit Katar. Genau, am Freitag arbeiten die ja dort nicht, das ist deren Sonntag. Also am Donnerstag hatten wir ein Meeting gehabt, das ging um einen Bauauftrag für Hochwasserschutz natürlich, das ist ja mein Hauptthema. Und dann hatte ich dort 2 Manager gehabt, die sehr interessiert waren und der eine sagte mir dann gleich am Anfang, er kam 5 Minuten zu spät und meinte aber auch gleich, er muss auch gleich wieder weg, also wir haben maximal eine halbe Stunde. Super, also blieben effektiv 25 Minuten. Und wenn man dann zu lange zuhört, dann kann es passieren, dass die andere Seite schlicht und ergreifend 15 Minuten redet und dann bleiben ihnen noch 10 Minuten, um sich vorzustellen, ihr Produkt vorzustellen und noch eine persönliche Note in das Gespräch zu bringen. Das ist schier unmöglich. Also das ist etwas, was sehr, sehr schwierig ist. Da bieten sich kleine Geschichten an. Ich mache es mittlerweile so, dass ich sofort ein Video oder eine Case Study zeige und mich überhaupt nicht in Produktdetails verliere. Weil das kann sowieso keiner verstehen. Da gibt's ein Missverständnis und zu uns ist eine Viertelstunde rum, weil man irgendwie über die Viskosität von irgendeinem Fluid redet oder irgendeinen Druck falsch interpretiert hat. Der eine hat das in Hektopascal, der andere in Pferdestärken, in Bar. Und dann fangen sie an rumzurechnen oder dann kommen Quadratfüße, Squarefeet und unsere Metereinheiten und so weiter. Also da haspelt man sich dann sehr lang. Also, zuerst die Beziehung, dann das Produkt, zuerst zuhören, dann reden, zuerst Kultur verstehen und dann überzeugen. Und das mit der Kultur verstehen, damit meine ich nicht, weil viele Leute, ich habe früher etliche interkulturelle Seminare gegeben und das mache ich jetzt heute nur noch, wenn da eine spezielle Anfrage kommt, dann denken die Leute immer, oh, jetzt müssen wir wissen, wie wir mit Stäbchen essen. Das ist ja völliger Blödsinn. Natürlich hilft das, wenn Sie in Südostasien und Fernost unterwegs sind, in Ostasien, dass Sie mit Stäbchen umgehen können. Aber zur Not gibt's halt auch Besteck. Aber das mit den Stäbchen, das kann man ja hier ganz einfach lernen. Da gehen Sie einfach mal chinesisch essen, lassen Sie Stäbchen geben und fragen den Wirt höflich, ob er Ihnen das mal zeigen kann. Es gibt Internetvideos, das können Sie zu Hause mit Reis selber lernen. Aber nehmen Sie bitte nicht diesen Onkel Bens Reis. Ich weiß nicht, wer das hier jemals erfunden hat. So einen Reis gibt's in ganz Asien nicht, diesen trockenen Reis, der schon staubt, wenn sie den in den Mund nehmen, weil der klebt natürlich nicht und damit haben sie mit Stäbchen ein Riesenproblem. Also, das geht nicht um diese Stäbchen. Das geht darum, wie Business-Kultur gelebt wird. Das ist das Entscheidende dabei. Und das müssen Sie wissen. Es gehört auch dazu, wenn Sie nach Südostasien gehen oder nach Korea beispielsweise, hatte ich gestern mit einem Geschäftspartner gesprochen. Er sagte, oh, ich war auch immer in Korea gewesen, sage ich, ja. Und haben Sie fleißig mitgesungen? Ja, da wird ja immer viel gesoffen, hat der gesagt. Da sage ich, ja, das auch. Die Koreaner frönen der Alkoholkultur und es wird viel gesungen. Und umso mehr getrunken, umso schriller die Töne und umso lauter. Aber es macht Sinn, dass Sie dort mitsingen. Ich hatte mal in einem Seminar einen Kunden dann an die Hand genommen, habe gesagt, komm, jetzt steh mal auf, komm mal zu mir, wir singen jetzt zusammen ein Lied. Meine Gitarre hatte ich nicht dabei, das habe ich mitunter, habe ich meine Gitarre dabei. Fragen die Leute schon, wieso ist denn da ein Gitarrenkoffer im Raum? Dann sage ich so, und jetzt singen wir ein Lied. Dann trauen die sich alle nicht und jeder schämt sich. Ach, ich kann ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Ja, da mache ich nochmal eine extra Folge über dieses Thema. Heute ging es ja erstmal darum, dass gesagt wurde, so machen wir das hier nicht und Sie überhaupt nicht wissen, wo Sie jetzt stehen, weil Sie irgendwie falsche Ansätze haben und denken, Sie kommen mit Ihrer Technik weiter. Konkret bedeutet das, Smalltalk ist kein Zeitfresser, Smalltalk ist Vertrauensaufbau. Das geht aber nicht, wenn Sie nur 25 Minuten haben. Ja? Smalltalk kann man übrigens auch lernen. Machen Sie das doch mal in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie, es gibt ja in den Unternehmen, also in den größeren Vertriebsleiter-Meetings oder Vertriebsmeetings, wo, je nachdem, wie groß das Unternehmen bei Ihnen ist, wo Sie 2, 3, 4, 5 Vertriebsmitarbeiter haben, dann gibt es einen Vertriebsleiter noch, dann ist vielleicht der oberste Chef noch da, der Geschäftsführer oder im Vorstand. Also kurzum einige Leute. Und da machen Sie doch mal die Aufgabe und sagen, wir machen jetzt mal 3 Minuten Smalltalk. Immer in Zweiergruppen. Und dann werden Sie merken, dass etlichen der Leute nach spätestens 40 Sekunden das Thema ausgeht. Die wissen gar nicht mehr, was sie da sich unterhalten sollen. Ach ja, und dann sagen sie noch, machen sie das Ganze jetzt nochmal auf Englisch. Oder gleich auf Englisch. Oder meinetwegen auf Spanisch, wenn sie im spanisch sprechenden Umfeld unterwegs sind und die Leute alle Spanisch sprechen. Ja, also das muss man üben, das muss man können und das ist natürlich etwas, was bei diesen ganzen Events, ob das Botschaftsempfänge sind, Delegationsreisen, auf denen ich ja auch sehr häufig war, müsste ich mal wieder machen jetzt, diese ganzen Business-Events, die dort stattfinden von den Handelskammern und dergleichen, vom Rotary Club und von den Lions und Kiwanis und ich glaube Kiwanis heißen die, organisiert wird. Da treffen so alle möglichen Leute und jeder ist unheimlich nett und alle sind irgendwie euphorisch und da ist Smalltalk angesagt. Aber mit dem Hintergrund, dass sie rausfinden, ist der Gesprächspartner für sie überhaupt ein Gesprächspartner, der für Business in Frage kommt oder ihnen vielleicht auf kurz oder lang behilflich sein kann. Es macht ja durchaus Sinn, wenn sie, ich hatte mal jemanden kennengelernt, der war, was hat der eigentlich gemacht? Er war Bauunternehmer. Der hat irgendwie im Fassadenbau war der tätig. Fassadengerüstbau in Asien auf den Philippinen. Und war der Geschäftsführer, war ein Holländer gewesen und der war begeisterter Golfspieler. Ja, dann verabredet man sich zu einem Golfturnier. Aber sie haben eigentlich gar nicht den Anspruch, dass sie jetzt sagen, ich will dem jetzt was verkaufen. Und der hat auch nicht den Anspruch, dass der ihnen was verkauft. Sie spielen jetzt erstmal Golf. Und dann kommt man sich näher. Und gerade im Ausland ist es wichtig, dass man Gemeinsamkeiten austauscht und aufbaut. Und dann können sie solche Sachen, das machen wir hier aber ganz anders, vermeiden. Ja, also so machen wir das hier aber nicht, als Beispiel mal. Ja, richtig gehen sie diese Projekte an mit dem entsprechenden Feingefühl, was ich ihnen gesagt hatte. Also zuerst Beziehung, dann Produkt, zuerst zuhören, dann reden, zuerst Kultur verstehen, dann überzeugen. Ja, und Smalltalk ist wirklich etwas, was kein Zeitfresser ist. Muss man lernen, kann man lernen. Geduld ist keine Schwäche. Geduld ist ein Zeichen von Respekt. Ja, die wird strapaziert, gerade wenn sie nur ein paar Minuten haben, weil der andere schon mit den Hufen scharrt und eigentlich aus dem Gesprächsraum raus möchte. Lokale Gepflogenheit zu respektieren heißt, den Kunden zu respektieren. Ist manchmal gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach, wenn man sich einbildet, dass man das alles kennt. Also ich habe gelernt, in internationalen Projekten geht es nicht um Technik allein. Es geht um emotionale Intelligenz, Empathie und manchmal auch um Demut. Kleines Erfolgsbeispiel. Ein Jahr nach der gescheiterten Präsentation in Dubai bekam ich eine neue Chance, dieses Mal auf den Philippinen. Und in der Zwischenzeit hatte ich ja gelernt. Und ich habe auf 80% meiner Technikfolien verzichtet. Das mache ich übrigens heute noch. Es wird immer weniger. Immer weniger. Also ich möchte eigentlich unter 10% kommen. Und stattdessen begann ich mein Meeting mit einer kleinen Geschichte. Ich erzählte, wie mein Partner in Deutschland in einem kleinen Ort einmal die Kirche vor Hochwasser geschützt hat und wie die Dorfgemeinschaft zusammenkam, um das Projekt zu feiern. Und dann hat der Kunde dort auf den Philippinen gelächelt. Das ist ja ein katholisches Land, ist über 90% Christen. Also der Kunde verstand sofort, es geht nicht nur um Technik, es geht um Werte, um Schutz, um Gemeinschaft. Und am Ende dieses zweiten Gesprächs kam der Auftrag nicht wegen der besten Technik, sondern wegen der besseren Verbindung und der Empathie. Ja, mein Impuls an Sie, wenn Sie in anderen Ländern verkaufen, ich bin jetzt weit weggegangen, ja, ich sage ja immer international, da zieht es mich dann nach Asien, ja, da kenne ich mich natürlich sehr, sehr gut aus. Ich erwähne ab und zu dann Südamerika, wo ich in Brasilien unterwegs war als Beispiel. Ja, das gilt für jedes Land der Welt, in dem Sie unterwegs sind. Es gilt aber mitunter auch auf dem europäischen Kontinent. Nehmen Sie nur mal Osteuropa, wie unterschiedlich dort die Menschen aufgestellt sind, die Kultur, die Geschichte. Ja, und dann gucken Sie sich nur Schleswig-Holstein und Bayern an und dann denken viele, wenn ich als Deutscher nach Österreich gehe, das passt, das ist doch das Gleiche, wir sprechen doch die gleiche Sprache. Ja, weit gefehlt. Es gibt erhebliche Unterschiede zu unseren österreichischen Freunden und zu den Schweizern. Und die Schweizer können ein Lied davon singen, wenn die nach Deutschland kommen. Dann fliegt ihnen auch die deutsche Kultur um die Ohren und das ist alles gar nicht so einfach auf einmal. Und dann muss man sich da arrangieren. Wer das lang genug gemacht hat, der kann das natürlich, da ist das kein Problem. Aber auch wenn sie nach Frankreich gehen, wird es auch schon wieder etwas anders und herausfordernder. Ja, also wenn Sie in anderen Ländern verkaufen, fragen Sie sich immer, spreche ich gerade über das Produkt oder über den Nutzen für den Kunden? Das gilt übrigens auch für Ihr Heimatland. Verstehe ich die Prioritäten meines Gegenübers wirklich? Habe ich genug Vertrauen aufgebaut, bevor ich über Zahlen spreche? Das brauchen Sie spätestens dann, wenn irrsinnige Anforderungen an Ihr Produkt gestellt werden. Habe ich gerade heute früh eine Mitteilung aus Hongkong bekommen. Da werden Anforderungen gestellt, die gibt's gar nicht. Da hat sich irgendeiner was ausgedacht und ich sage mal, ein Jungingenieur, der noch grün hinter den Ohren ist, der hat da irgendwas reingekritzelt mit einer Vorschrift, die es gar nicht gibt oder nicht mehr gibt. Das heißt, die können sie gar nicht erfüllen und da macht das Sinn, wenn sie zu irgendjemandem Vertrauen aufgebaut haben, damit sie diesen Leuten das dann klar machen, dass das so einfach nicht geht. Ja, wenn sie das gleich am ersten Tag machen, dann ist der stinksauer über sie und wird sie nie wieder anrufen und mit ihnen sprechen, weil der gegenüber sein Gesicht verliert, wenn sie dem sagen, hör mal, du hast ja keine Ahnung. Was ist denn das hier für ein dummes Zeug? Ja, also das geht so nicht. Leider. Leider. Ja, da kommt dann meine deutsche Ingenieurseele durch. Also Menschen kaufen nicht das, was sie tun. Menschen kaufen, warum sie es tun. Das berühmte Zitat von Simon Sinek, das trifft im internationalen Vertrieb noch mehr zu als irgendwo sonst. Und der hat es auch wieder irgendwo her, weil das ist eigentlich 100 Jahre alte Marketingweisheit. Und ich glaube, das geht sogar noch länger zurück. Schlussfolgerung, international zu verkaufen heißt nicht nur in einer anderen Sprache zu sprechen, es heißt in einer anderen Kultur zu denken. Und manchmal bedeutet es, die eigene deutsche Effizienz ein wenig zurückzustellen. Ich spreche jetzt von der deutschen Effizienz, die schweizerische Effizienz und die österreichische Effizienz kann ich genauso ansprechen. Das nimmt sich da nichts. Und das, um das größere Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Also, den ganzen Satz nochmal zusammenhängend. Und manchmal bedeutet es, die eigene Effizienz ein wenig zurückzustellen, um das größere Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Eine echte, tragfähige Partnerschaft aufzubauen. Ja, das ist es. Denn dort, wo Vertrauen wächst, wächst auch das Geschäft. Ja, ist manchmal nicht so einfach umzusetzen. Ja, dann habe ich noch eine Empfehlung hier für Sie, wenn Ihnen diese Impulse gefallen haben und Sie noch mehr konkrete Ideen für den internationalen technischen Vertrieb möchten, dann folgen Sie mir doch hier beim Technischen Vertrieb International Podcast oder auch auf LinkedIn. Dort teile ich regelmäßig neue Strategien, echte Erfahrungsberichte und praxiserprobte Tools mitunter, zum Beispiel in meinem 14-tägigen Newsletter. Also ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Und bei meinem Hauptthema Hochwasserschutz ende ich ja immer mit Stay safe and flood free, ja, hochwasserfrei. Und hier bei Ihnen sage ich, seien Sie excellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und bitte tun Sie es jetzt.
Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.